Guten Morgen, auf Hebräisch Bokatov, liebe Geschwister. Vielen Dank, dass ich nach einer längeren Pause wieder einmal bei Ihnen zu Gast sein darf. Aus aktuellem Anlass habe ich die Landkarte von Israel dabei. Meine liebe Frau und ich haben das vor einigen Jahren aus Sderot mitgebracht. Das ist die Stadt, die unmittelbar am Gazastreifen liegt. Und da ist letzte Woche wieder einmal eine Rakete vom Gazastreifen rübergekommen. Nachrichten hat man es nicht mitbekommen. Aber da steht was Wichtiges drauf. Am Israel Chai. Israel lebt. Eine ganz andere tolle Nachricht. Es hat letzte Woche so stark geregnet, dass es Überschwemmungen gab. Zu einer Zeit, wo eigentlich noch nicht Regen dran ist. Und der Regen war so stark, dass man aus dem Negev 120 Touristen wegen Hochwasser hat notretten müssen. Israel ist ein Land, das ist unbeschreiblich. Und wenn Sie Sehnsucht haben, im Frühjahr nächsten Jahres gibt es eine Reise mit Flug ab Nürnberg nach Israel, veranstaltet von der Gemeinde in Langwasser. Ab November kann man nach Israel von Nürnberg aus fliegen. Jerusalem, Stadt der Entscheidung. In meiner Bibel kommt Jerusalem 891 Mal vor, im Koran an keiner einzigen Stelle. Es gibt eine Bibelstelle in Offenbarung 21, Vers 2, Jerusalem hat Zukunft. Also keine Geschichte, die eindeutig in die Vergangenheit gehört, sondern das wird Zukunft haben, Zukunft, die auch uns als hinzugefügte Christen betreffen wird. Wir haben dieses Jahr 2017 und nächstes Jahr 2018 einige Erinnerungsdaten, die mit der Geschichte Israels zu tun haben. Den zionistischen Weltkongress, wo jemand die utopische Idee hatte, es wird einen Staat der Juden geben. 50 Jahre später wurde es Wirklichkeit. Wir haben das Gedenkjahr an die Balfour-Erklärung, wo England zugesagt hat, wir stehen dafür, dass ein Staat Israel ein gesichertes Gelände hat. Wir haben das 60-jährige Wiedererinnern der Mauer in Jerusalem, Jerusalem als vereinigte Stadt, lange bevor Berlin wieder vereinigt wurde, gibt auch zu denken. Und nächstes Jahr haben wir 70 Jahre neuer Staat Israel. Ein Grund zum Mitfeiern, ein Grund zum Mitfreuen. Ich denke aber auch ein Grund zur Entscheidung, wie stehe ich zu diesem Land mit all seinen Widersprüchen? Wie stehe ich zu seinen Menschen? Ja, wie stehe ich zu den Geboten, die Gott für sein Land und sein Volk verordnet hat? Und wie stehe ich zur Weltmeinung, die über Israel und Jerusalem etwas ganz anderes sagt? Jerusalem ist die Stadt der Bundeslade. David hat sie nach Jerusalem geholt. Jerusalem ist Stadt des ersten und zweiten Tempels. Jerusalem ist Stadt großer Könige. Da waren gute dabei und weniger gute. Das ist die Stadt, in der Psalmen entstanden sind, wunderbare Gebete und Lieder, die Christen und Juden gemeinsam singen und beten können. Jerusalem ist die Stadt vieler Propheten, denen Gott einen weiten Blick in die nahe Zukunft, aber auch in die ganz weit entfernte Zukunft gegeben hat. Diese Propheten waren nicht bequem, sie haben gewarnt. Ich wünschte mir auch für die heutige Zeit, dass wieder Propheten auftauchen, die nicht nur frohe Botschaften verkünden und Salb über das Volk schütten, Salböl, sondern die auch warnen. Aber all diese Propheten aus der biblischen Zeit hatten auch die Aufgabe, das Volk zu trösten. Jerusalem ist die Stadt der biblischen Wallfahrtsfeste, an denen auch Jesus teilgenommen hat. Schließlich ist Jerusalem die Stadt der Rettungstat unseres Erlösers am Kreuz, die Stadt des Osterwunders, die Stadt der Himmelfahrt. die Stadt der ersten Gemeinde. Ja, keine Stadt der Welt hat im Verlauf der Geschichte die Menschheit so vielfältig beschäftigt, die Gemüter erhitzt und die Meinungen polarisiert wie Jerusalem. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Beim Propheten Joel im 4. Kapitel steht Vers 14, es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Joel hat da nicht an den Sonntag gedacht mit dem Tag des Herrn, sondern mit dem Tag des Endgerichts. Er sah drei große Bewegungen voraus, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommen würde. Erstens, der Geist Gottes wird auf alles Fleisch ausgegossen, eine Erweckung auf der ganzen Welt, Joel 3,1. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes auf einen kleinen Teil der Menschheit, das hat eben in Jerusalem stattgefunden schon und es wird sich weiter vollziehen. Und zweitens, das jüdische Volk kehrt in sein Heimatland zurück, Joel 4,1. Das hat meine liebe Frau in beeindruckender Weise selbst miterleben dürfen, als sie einmal nach Russland in die damalige Ukraine geflogen ist und russische Juden, salopp gesagt, eingesammelt hat und dann per Schiff nach Israel begleitet hat. War für mich eine anfechtungsreiche Zeit. Ich war 4 Wochen allein daheim, wäre bald verhungert. Keine Dame der Gemeinde hat mich zum Essen eingeladen, aber die Kühltruhe war voll. Aber diese Reise hat das Glaubensleben meiner Frau ganz entschieden verändert. Gibt es auch einen schönen DVD dazu. Und drittens, die Nationen versammeln sich gegen Jerusalem, nämlich im Tal Josaphat. Das hat den Namen Gott richtet. Eine Verlängerung des Kidron-Tals. Und Joel hat das auch genannt, das Tal der Entscheidung. Dort wird gerichtet werden zwischen den Nationen, die sich pro und gegen Israel eingestellt haben. Dort wird aber auch gerichtet die Menschen, jeder Einzelne, wie er dazu gestanden hat. Der Erste, der wohl im Tal dieser Entscheidung vor einer schwierigen Frage stand, das war der gute Abraham. Er hatte gerade einen Feldzug gegen 4 Könige in den Stadtstaaten Sodom und Gomorra gewonnen und Geiseln mitgenommen. Abraham verfolgte und besiegte da die Könige, hat unter anderem seinen Neffen auch befreit und ist mit reicher Beute zurückgekehrt. Und bei seiner Rückkehr erreicht er das Tal der Könige, müsste das Kidron-Tal gewesen sein, liegt zwischen Ölberg und Altstadt. Und dort begegnet er 2 anderen Königen. Einmal dem König von Sodom, dem Herrscher über eine sündige Stadt, und Melchisedek, dem König von Salem. Da kommt es Jerusalem her. Und beide machen dem Abraham ein Angebot. Der König von Sodom bot ihm an, du kannst die ganze Beute behalten, aber gib mir die Menschen raus, die du befreit hast, die du mitgenommen hast. Melchisedeks Offerte war viel bescheidener. Er brachte Brot und Wein. Und Melchisedek segnete Abraham vom höchsten Gott her, El Elyon, der Himmel und Erde geschaffen hat. Schwierige Entscheidung. Reichtum oder Erlösung? Der Unterschied hätte nicht größer sein können. Der König von Sodom, der bietet ihm alle Schätze an, die es da gerade zu geben scheint. Wir kennen das später von Jesus ja auch, dem alle Schätze der Welt angeboten werden. Und der andere, der kommt daher mit Brot und Wein. Aber Abraham hat erkannt, dass in diesem Brot und Wein Symbole ewiger Hoffnung sind, Symbole für die Erlösung der Seele. Und er verstand, dass dieses Symbol von demselben Gott kam, der ihm aus der Stadt Ur in Chaldea herausgerufen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat und der alles fordern konnte, was er besaß. Er gab also die gesamte Beute dem König zurück. Er empfing bereitwillig den Segen Melchisedeks und gab ihm auch noch den Zehnten von allem, was er besaß. Da kommt der Zehnte vor. Und damit erkannte Abraham den kompletten Anspruch Gottes auf sein ganzes Leben an. Abraham hat auf Gott gehorcht und ist auf unbequemen Wegen gegangen. Wir kennen es aus der Bibel, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Aber in der Ursprache der Bibel steht da was anderes. Komm und geh. Keine Wegweisung, sondern komm und geh, mach dich auf den Weg. Und dieses Komm und Geh gibt es nur zweimal in der Bibel zu finden. Das ist ein ganz besonderes Wort. Reichtum oder Erlösung? Abraham hat sich entschieden. Aber er wurde auf dem Berg Moria, das ist das, was heute der Tempelberg ist, noch vor eine ganz andere Entscheidung gestellt. Ja, ich möchte sagen, vor einer totalen Kapitulation vor Gott. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin auf das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Kaum vorstellbar, was sich da im Herzen des Abrahams abgespielt hat. Da warten er und Sarah jahrzehntelang auf den Sohn, der ihm verheißen wurde. In dem Sohn sollen ja auch später alle Völker der Erde gesegnet werden, so wie durch Abraham. Sein eigen Fleisch und Blut, und das soll er hergeben. Was mag das für eine Reise gewesen sein? Ein qualvoller Weg nach Jerusalem. Im Hebräerbrief steht dazu, Abrahams tiefer Glaube an die Auferstehung Isaaks hat ihm ermöglicht, diesen schweren Weg überhaupt zu gehen. Er hatte schon eine Ahnung, dass mit diesem irdischen Leben nicht alles zu Ende ist. Es gibt ein tolles Mosaik im Jordantal, kurz vorm Toten Meer, da wurde eine ehemalige Synagoge ausgegraben und im Boden ist ein Mosaik. Da ist dieses Geschehen dargestellt. Abraham, Isaak, der Strauch, der Busch und das Lamm. Und interessant ist, dass auf dieser Darstellung, obwohl menschliche Darstellungen in Synagogen ja eigentlich gar nicht gehen, dass da der Isaak genauso groß ist wie der Abraham. Unser Reiseleiter hat uns das vorgerechnet, der müsste um die 30 Jahre alt gewesen sein, als dieses geschah. Der Isaak war also nicht der Kleine, der da so harmlos gefolgt ist, sondern der muss geahnt haben, um was es geht. Und interessant, der Widder hat ein rotes Band um den Hals. Rot als Zeichen des Blutes. Und später kommt es ja bei Jesus auch nochmal vor, sein Blut macht uns frei. Abraham hat sich darauf eingelassen und ist ja dann von Gott letzten Endes gehindert worden, das Opfer zu vollziehen. Noch eine Parallele zu unserem Erlöser, der Isaak hat das Holz selber mitgeschleppt. Jesus hat sein Holz durch Jerusalem auf Golgatha hinauf auch selber geschleppt. Und die Supermärkte machen es uns ja deutlich, Weihnachten droht wieder, Nikoläuse und Lebkuchen stehen schon rum. Aber denken wir auch dran, dass Kreuz und Krippe aus Holz sind, dass Kreuz und Krippe zusammengehören. Und ich kann nur dann sinnvoll Weihnachten feiern, wenn ich auch an Ostern denke. Ein Schritt weiter, es geht um ein Schlachtfeld der Seele. David hat Jerusalem zur Hauptstadt Israels gemacht. Der Berg, den Abraham schon kannte, wurde für Jerusalem ein Ort der absoluten Anbetung und der Opferbereitschaft. Dort auf dem Berg Zion hat er eine Begegnungsstätte errichtet, an der Gott ununterbrochen gelobt wurde. Aber der Tempel dürfte ja erst später durch seinen Sohn gebaut worden werden, denn Davids Leben war ja nicht ganz so einfach. Wie jeder andere Mensch wurde er auch in Sünde verschreckt. Aber in einem Psalm schreibt er, wer an diesem heiligen Ort beten darf. Nur ein Mensch mit demütiger Mensch mit reinem Herzen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Und auf diesem Berg erwartet der Schöpfer des Himmels und der Erde auch von uns, dass wir uns unterordnen und unterwerfen. Jesaja schreibt, dass Gott zu Zion ein Feuer und zu Jerusalem einen Glutofen hat. In Jerusalem entscheiden sich ganz, ganz viele Dinge. Ein Ort auch, an dem wir uns entscheiden müssen, in Gedanken, wem wir dienen wollen. Die aktuelle Diskussion in der Politik, UNESCO und UN und wie sie alle heißen, die meinen ja, uns glaubhaft machen zu müssen, der Tempel hätte mit Israel nichts zu tun. Israel sei nicht die Hauptstadt Jerusalems und andere Dinge mehr. Meine liebe Frau und ich waren neulich zur Vortragsreise in Sachsen und da fragte doch tatsächlich eine Anwesende an einem kirchlichen Gemeindeabend, ob denn schon vor 3000 Jahren in Jerusalem Juden gelebt hätten. Unfassbar. Unfassbar ist aber auch, wie kurios Gott die Grabungsforscher leitet. Vor etwa einem Jahr hat man bei Nablus in einer uralten Moschee eine Inschrift entdeckt, in Stein gemeißelt. Nicht weit von hier entfernt steht in Jerusalem der Tempel der Juden. Witzig. Aus dem Jahr 1200 ist diese Inschrift nicht kaputt gegangen und jetzt entdeckt. Und das ist die Wahrheit. Ich habe gesprochen von Abraham und von David, die sich da entscheiden mussten für grundlegende Dinge. Auch die Propheten mussten sich in Jerusalem entscheiden. Kann ich das überhaupt sagen, was mir Gott gegeben hat? Oder rette ich lieber meine Haut und halte den Mund, mach mir das Leben nicht so schwer. Es waren Menschen, die sich entscheiden mussten. Ich denke aber auch, es gibt eine Entscheidung, die Gott getroffen hat. Und in Jerusalem und für Jerusalem hat der allmächtige Schöpfer entschieden, ich gebe alles für euch. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Wie Abraham gab er sein wertvollstes Heer, seinen eingeborenen Sohn. 2000 Jahre nach Abraham erscheint Melchisedek erneut im Tal der Könige an den Hängen des Kidron, nun als Sohn Davids, als König der Juden und Sohn Gottes. Und dort im Garten Gethsemane, die uralten Bäume bewundere ich immer wieder, möglicherweise waren sie zur Zeit Jesu ja schon da, da betete Jesus Christus ein Gebet, das wir oft viel zu leichtfertig sprechen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich kann mich an viele Gebete meinerseits erinnern, wo ich meinem Schöpfer Vorschläge gemacht habe, wie er doch das eine oder andere regeln könnte, dass das in meinen Sinn passt. Nichts ist draus geworden. Gott sei Dank. Denn dann hätte ich schon längst ein Motorrad gehabt und hätte möglicherweise mir den Kopf eingerannt, wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen wäre. 17 Mal habe ich mich von meiner Dienststelle wegbeworben, weil die Zustände dort einfach unerträglich waren. Ich war der perfekte Organisator und der Chef ein Mensch, dem das überhaupt nicht lag. Dann knallt's. 17 Mal wegbeworben, 17 Mal zum Herrn gebetet. Ändern doch. Nichts ist draus geworden. Ich bekam meine erste große Krebserkrankung, war dann zweimal ein halbes Jahr daheim und habe auf der Kur einen wunderbaren Seelsorger kennengelernt. Du änderst dich, nicht der. Das hat geholfen, das hat gesessen. Wir konnten miteinander auskommen. Und heute begegnet mir dieser ehemalige Chef im Hauskreis. Gott ist wirklich witzig. Aber nachdem diese Versöhnung möglich war, ist dann plötzlich ein Brief im Briefkasten, ich war im Dienst, das war jetzt um diese Jahreszeit, ab 1. November bin ich an einer anderen Schule, völlig unerwartet, mitten unterm Schuljahr. Ich habe verkehrt gebetet. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Schon erwähnt, Isaak war mit Holz beschäftigt auf dem Berg Moria. Jesus auch. Und genau diesen Platz, diesen Tempelplatz, beanspruchen heute die Moslems für sich. Und genau um diesen Platz werden heute so viele Lügen verbreitet. Vor 10 Tagen erst wieder im Bibel-TV, der Felsendom sei eine Moschee. Hunderttausende an Zuschauern haben das gesehen und glauben das möglicherweise auch. Ich habe sofort einen Brief losgelassen und gestern kam die Antwort, Sie haben recht, aber wir können an Sendungen, die wir übernehmen, nichts ändern. Falschnachrichten, Fake News. Um diese Stadt tobt ein immerwährender geistlicher Kampf, der sich sogar in der politischen Arena zeigt. Jerusalem ist wie ein Magnet für die Herrscher dieser Welt. Und hier zeigt sich ihre Arroganz, ihr Machtanspruch, dass sie die Stadt Gottes teilen und beherrschen wollen. Es gab mal ein Gespräch, Arafat und ein Ministerpräsident von Israel. Und der israelische Ministerpräsident hat angeboten, Ostjerusalem, können wir reden drüber, kannst du haben, lieber Arafat. Nein, wir wollen das Ganze. Trump hat neulich verkündet, die Hauptstadt von Israel wechselt von Tel Aviv nach Jerusalem. Außer Ankündigungen nichts geworden. Russlands Präsident Putin hat dasselbe verkündet, außer Ankündigung nichts geworden. Aber es bietet sich momentan eine ganz interessante Entwicklung an. Der tschechische Präsident erwägt, ob nicht die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wird. Es gibt nur 2 Botschaften. Eine gehört Mauretanien, eine ganz kleine Inselgruppe irgendwo im Pazifik. Und die andere Botschaft, die internationale christliche Botschaft in Jerusalem, die Platz besetzt hat. Es ist schon interessant, dass nirgendwo auf der Welt so viele Journalisten auf einem engen Platz zusammengedrängt sind wie in Jerusalem. Die erwarten was. Was sie berichten, ist manchmal seltsam. Wir kennen einige, die persönlich in Israel arbeiten, wie schwierig sie es haben, ihre Nachrichten unterzubringen. Ich habe ja vorhin die Landkarte gezeigt. Da stand doch neulich in den Nürnberger Nachrichten, die Mauer in Israel ist 900 Kilometer lang. Also ich war in Erdkunde nicht der Klassenbeste, aber ich weiß, dass von Norden nach Süden sind es knapp 400 Kilometer. Wie bringe ich da 900 Kilometer Mauer um? Psalm 2, Verse 4 bis 6. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Der Prophet Zacharja, der hat vorausgesehen, was die Herrscher dieser Welt mit Jerusalem vorhaben. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Jetzt das große Aber, Gott sei Dank. Alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran wundreißen. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Es ist gefährlich, diesen schweren Stein Jerusalem achtlos wegzuheben. Es ist eine Last, die sogar Nationen zerschmettern kann. In der Geschichte gab es da einige Beispiele, aber für Geschichtsstunde ist jetzt nicht die Zeit. Vielmehr im Umgang mit Jerusalem ist Demut angesagt. Vor genau 100 Jahren ist der englische General Edmund Allenby, nachdem es eine Brücke genannt zwischen Israel und Jordanien, vor dem Jaffa-Tor gestanden mit seinen Truppen, er und seine Offiziere hoch zu Pferd. Und bevor sie das Jaffa-Tor eingenommen haben, befahl er seinen Soldaten, wir steigen ab vom Pferd und nehmen den Helm ab. Nur der König der Könige darf in diese Stadt auf dem Rücken eines Pferdes einreiten. Das sagte er damals. Ehrfurcht vor der Stadt, Ehrfurcht vor dem Geschehen, was in dieser Stadt war. Etwa 20 Jahre zuvor war ein anderer wichtiger Mensch auch vor dem Jaffa-Tor gestanden, Kaiser Wilhelm II. Und er hat extra ins Tor was reinschlagen lassen, damit er mit Pferd und Bickelhaube durch konnte. Eine andere Einstellung gegenüber Jerusalem. Die Beschäftigung mit dieser Stadt, mit dem, was biblisch dort geschah, wegweisend für uns auch, erfordert eine andere, eine demütige Haltung. Man kann nicht leichtfertig diese Stadt teilen. Wir erinnern uns an Salomons Vorschlag, ein Kind zu teilen, damit jeder Recht bekommt. Wer sich mit Jerusalem beschäftigen möchte, dem kann man nur raten, mit schnellen Erkenntnissen und Vorurteilen langsam zu sein. Jedes Mal, wenn wir unten sind und Einrichtungen und Menschen besuchen, erfahren wir neue Details, die unser Bild zurechtrückt und wirklich andere Sichtweisen bringt. Um richtig einzuschätzen, gibt es zwei Bücher, einmal die Bibel, den hebräischen und den messianischen Teil, um nicht das Wort Altes und Neues Testament zu gebrauchen. Und dann gibt es ein ganz tolles Buch, moderne Menschen können das im Internet nachlesen, Behauptungen und Tatsachen. Da werden alle diese Behauptungen über Israel und seine Geschichte zurechtgerückt mit den Fakten. Oder wenn Sie heute Nachmittag Zeit haben, wir haben einiges hinten an Schriften ausgelegt. Nehmen wir doch eine Aufforderung der Bibel ernst. Der Frieden für diese einmalige, wunderbare Stadt soll angestrebt werden. Und da sind unsere Gebete auch gefragt. Sicher, Gott weiß das alles, wie unfriedlich es das zugeht, aber die Witwe hat auch unablässig gebetet und gefleht. Unsere Gebete können was bewirken. Den Herzen der Politiker lenken, denn es heißt im Psalm 122,6, wünschet Jerusalem Glück und Frieden, es möge denen wohlgehen, die dich lieben. Das hebräische Wort für Frieden, Shalom, bedeutet viel mehr als so salopp dahingesagt Frieden. Es bedeutet so irgendetwas wie Ganzheit. Es kann sein, Shalom mit mir selber, mit meinen Macken und Schwächen und Fehlern, die ich zwar nicht habe, aber die meine Mitmenschen an mir ganz deutlich merken. Am ehesten natürlich die liebe Ehefrau. Shalom mit meinen Nachbarn zu Hause, Shalom mit dem Autofahrer vor mir, der sich irgendwie seltsam verhält, Shalom mit den Hunden aus der Nachbarschaft, mit dem Arbeitgeber und, und. Shalom für Jerusalem. Das heißt, dass diese Stadt fertig wird mit ihren Widersprüchen. Da leben ja Menschen aus 140 Staaten der Erde mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Essgewohnheiten, mit unterschiedlichen religiösen Traditionen. Jetzt kommen wieder 1000 aus Äthiopien, die kommen aus der Steinzeit. Salopp ausgedrückt, die wissen nicht, was man mit einer Toilette anfangen soll und müssen aber jetzt eingegliedert werden in dieses Land. Inzwischen gibt es die ersten Universitätsprofessoren, die aus Äthiopien stammen, Armee, Luftwaffenpilotinnen und anderes mehr. Einheit und Frieden für Jerusalem, das ist ein entscheidender Unterschied zwischen Segen und Fluch. Es gibt zwei Bibelstellen, die Gebet für Israel anregen und fordern. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das Volk trösten, das kann mit Zusprüchen sein, wenn wir im Land sind. Momentan sind zwei gute Freunde von uns in Israel, mit den sächsischen Handwerkerfreunden, und richten Wohnungen von Holocaust-Überlebenden her, die das aus eigenen Mitteln nicht schaffen können. Und wenn sie eine Spende mitgeben wollen, das kommt dieser Arbeit zugute. Etwa 300 Handwerker fliegen jedes Jahr auf eigene Kosten nach Israel und machen dort in ihren Urlaub diesen Einsatzdienst. Das sind bewegende Momente. Tröstet mein Volk. Wenn aus dem Abstand, aus der Vergangenheit Vertrauen wird zu denen, die zum Helfen kommen. Eine Videodokumentation, die geht mir nie aus dem Kopf, wo zum Abschluss ein Holocaust-Opfer, der alle Familienmitglieder verloren hat, dem Helfer den Schlüssel von seiner Wohnung gibt. Wenn du wieder in Jerusalem bist, hier ist der Schlüssel. Tröstet, tröstet mein Volk. Es kann die eine praktische Arbeit sein, es gibt eine andere Arbeit. Um Zions Willen schweige ich nicht, um in Jerusalems Willen lasse ich nicht ab. Jesaja 62,1. Nicht schweigen. Am Stammtisch im Sportverein. Nicht schweigen, wenn in der Idea eine Landkarte gezeigt wird, kommt immer wieder vor, mit Judäa und Samaria nicht mehr namentlich genannt, sondern Ostjordanland. Das ist ein politischer Begriff, ein politischer Kampfbegriff. Judäa und Samaria heißt richtig. Es ist richtig und wichtig für Israel zu beten, denn unsere Kirche, unser Christentum ist von den jüdischen Wurzeln abhängig und zu Dank verpflichtet. Es gibt kein einfacheres Gesetzeswerk als die 10 Gebote. Jeder Jurist verzweifelt über meterlange Bände an Literatur, was richtig ist. Die 10 Gebote sind eine wunderbare Betriebsanleitung. Die Liebe Christi, der Christen zum jüdischen Volk, das ist ein wichtiger Faktor und ist mit eine Bedingung für die Wiederkunft des Messias. Die eine Bedingung ist, dass alle Juden zurückgekehrt sind. Das geschieht täglich. Letztes Jahr waren es 20.000. Die andere Bedingung ist, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde getragen wird. Das ist jetzt möglich, mit Hilfe der modernen Technik. Wir merken, dass wir der Zeit immer enger entgegengehen. Jerusalem ist umstritten. Ist deshalb auch gefordert von uns ein Ort der persönlichen Entscheidung. Wirklich persönlich. Ich möchte es fast so ausdrücken, Neutralität geht nicht. Ist mir wurscht, was dort unten passiert. So geht's nach meiner Überzeugung nicht. Wir erleben ja zurzeit, wie Antisemitismus in den unterschiedlichsten Weisen sich zeigt. Da gäbe es einen extra Vortrag dazu. Persönliche Entscheidung. Ich frage jedes Mal im Supermarkt nach, wenn ich die wunderbaren Grapefruits sehe, haben Sie nicht welche aus Israel? Und wenn ich dann Datteln aus Israel sehe im Regal mit Schuldatteln, wunderbar, Datteln und Granatäpfel, was Gesünderes gibt es nicht, dann bedanke ich mich bei der Kasse. Schön, dass Sie Früchte aus Israel haben. Dass Sie merken, es wird wahrgenommen. Am Hauptmarkt in Nürnberg, wenn man nach israelischen Früchten fragt, kann sein, dass man etwas schräg angesehen wird. Aber es sind so kleine Dinge, wo ich mich persönlich entscheiden kann. Vielleicht gelingt es in den nächsten Tagen oder Wochen ein bisschen genauer nachzulesen, was um dieses Geschehen, um dieses Jerusalem geschieht, dass jetzt gerade Hamas und wie heißen die anderen, die Al-Fatah, zusammenkommen, kann ja ein gutes Zeichen sein. Dass Amerika und Israel aus der UNESCO ausgetreten sind, wegen dieser seltsamen Entscheidungen, kann auch ein gutes Zeichen sein. Schauen wir weniger auf die Sterne am Himmel und was sie da alles tun. Da war ja neulich ein ganz furchtbarer Tag, den manche befürchtet haben. Lesen wir in der Bibel nach, was Jerusalem erwartet und was Jerusalem uns bietet. Shalom. Amen.